Jesper Toppkust Vidar, Andrea Kette Fabian.
Hallo und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH, eurem absoluten Lieblingspodcast mit Stammtischexpertise und gepflegtem Schabernack. Wir schreiben die Folge 122 und leider, wie es in diesen Wochen irgendwie häufiger vorkommt, es ist heute mal wieder nur eine Tandem-Folge, eine Zweier-Folge. Hannes fehlt entschuldigt, Brian ist zwar dabei, er sitzt im beschaulichen Freiburg in der Toskana Deutschlands, aber ihr werdet es gleich hören, auch dieser Mann ist nicht frei von Fehlern. Auch ein Noah Brian vergisst mal sein Mikrofon zu Hause und dementsprechend hört sich Noah heute nur für euch so an, als würde er gerade durch eine Ravioli-Dose sprechen. Brian, ich grüße dich.
Ja, hallo zusammen, schönen Abend. Ich mache heute den Hannes. Technische Probleme gibt es heute im Angebot aus Freiburg von mir und es freut mich natürlich, dass ich dich trotzdem sehe und trotzdem hören kann. Eine positive Sache hat das Ganze, ja, das ist ja wirklich positiv nur für mich in dem Fall, ist, dass ich jetzt gerade durch ein Headset rede und das ist wirklich eine sehr angenehme Art und Weise zu kommunizieren, weil ich jetzt das erste Mal seit langem wie das Gefühl, wir reden jetzt nochmal so wirklich auf so einer Ebene, auf der, sag ich mal, auf einer sehr, Business as usual rede. Also so wie, als würde man in echt miteinander reden. Und normalerweise habe ich ja dieses riesige Mikrofon vor der Nase.
Ja, man könnte es jetzt so sehen, dass es aussieht wie ein Business Call, aber man könnte auch natürlich sagen, es sieht aus, als wäre Brian so ein pickliger 14-Jähriger, der gerade bei, was weiß ich, WoW irgendwelche polnischen und türkischen und niederländischen kleinen Kinder zermetzelt. Also eigentlich wie Kai Havertz und Julian Brandt damals. Erinnerst du dich an das Video,
Wo sie zusammen gezockt haben? Nicht jetzt direkt, aber ja. Nee, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich kann es mir vorstellen irgendwie.
Ja, da gab es ein ganz witziges Video, wie ich glaube, Jule Brandt oder Kai Havertz. Einer von beiden ist komplett ausgerastet am Headset. Naja, egal. Irgendwie so siehst du aus. Noah, wie geht's dir denn? Alles gut?
Alles easy. Ich bin, muss ich sagen, total happy, weil da kommen wir später gleich dazu, aber ich kann da jetzt nicht die Freude unterdrücken, sondern ich muss einfach sagen, ich freue mich immer persönlich, wenn an Tagen der Aufnahme Themen praktisch zu uns fliegen. Und deswegen bin ich jetzt frohen Mutes in diese Aufnahme gegangen. Weil das ist immer so ein schöner Moment, weil das ist häufiger, wenn wir über das Thema Fußball reden. Und ich muss ja schon immer sagen, wenn ich auch neue Leute kennenlerne, ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, das wäre interessant gleich zu hören, wird schon relativ schnell klar, dass ein großer Teil meines Lebens aus Fußball besteht. Und ich erkläre dann immer, Fußball ist ja natürlich auch, das Tolle an Fußball ist ja, dass es eine nie endende Serie ist. Also damit vergleiche ich das ein bisschen. Und das ist ja irgendwie das Tolle. Also du hast immer Content. Du hast irgendwie so diese Basic, die Basisinformationen, die Basis Akteure, die ändern sich mal manchmal, werden neu besetzt, aber also grundsätzlich ist das gleich. Aber es gibt immer neuen Content. Und das ist halt irgendwie eben auch heute wieder passiert. Wir kommen später dazu.
Prinzipiell bietet Fußball manchmal auch einfach zu viel Content. Und dann tut man sich total schwer, das einzuordnen. Weil, wie du gerade schon sagst, einerseits ist es cool, wenn wir Themen haben, die so am selben Tag reinfliegen. Andererseits ist es auch manchmal ultra schwierig, in einer Folge das komplette Fußballgeschehen von einer Woche einzuordnen. Weil so in Vorbereitung dieser Folge habe ich dann auch schon so gedacht, boah, Alter, wir haben jetzt Montagabend und die Dienstags-Champions-League-Spiele, ja, das ist jetzt halt schon wieder eine Woche her.
Es ist zu weit weg.
Verrückt. Ja. Und eigentlich ist das jetzt auch schon wieder komplett kalter Kaffee. Also wir werden es natürlich ansprechen, wir müssen es auch anschneiden. Das liegt ja ganz in unserer Chronistenpflicht und wir wollen das ja auch machen an dieser Stelle. Aber vielleicht, ich habe das schon mal angedeutet, wir könnten ja auch mal Champions League Spezialfolgen einbauen, damit wir das verhindern können.
Ja, wobei man muss schon auch sagen, ich finde, die Champions League ist natürlich wichtig, aber ich habe auch immer das Gefühl, es ist dann zu weit weg. Und ja, aber ich finde, das ist immer so ein schöner Vergleich. Deswegen freue ich mich eben, dass wir heute auch uns treffen. Gerade heute Abend, an diesem schönen Winterabend. Es ist gemütlich, mein Feuer brennt neben mir. Ich habe mir ein Glas Wein eingeschenkt. Der Braten brutzelt im Ofen. Ich bin da echt total bereit.
So wäre.
Boah, der so wäre. Ich hab am Wochenende habe ich Hirschgulasch gemacht. Das war auch nicht schlecht.
Du selber hast Hirschgulasch gekocht. Warst du bei Steffen etwa?
Er war in der Nähe auf jeden Fall, aber ich habe gekocht diesmal. Ich habe eine Art Probekochen gemacht für Weihnachten, weil ich wollte mal ein anderes Gericht auftischen oder habe ich angeregt, aber auch da gleichzeitig gesagt, wenn wir schon ein anderes Gericht auftischen, dann bin ich auch dazu bereit, dazu beizutragen. Und deswegen habe ich eine Art, also ich weiß nicht, es war interessant. Ich habe lange nicht mehr so aufwendig gekocht, aber es hat sehr Spaß gemacht und das Resultat, muss man sagen, war überzeugend.
War es genießbar?
Es war, es war mehr als genießbar. Und man muss schon auch sagen, so ein edles, ich sag mal, Wildweihnachtsessen an so einem kalten Novemberabend, das hat schon was. Also
das macht was mit einem.
Das macht das mit einem. Markus, was macht das mit dir? Nein, das macht was mit einem, das muss ich schon sagen. Das kann man auch mal in einer gesonderten Folge besprechen, aber das ist wirklich toll.
Ja, Wahnsinn. Nee, also das ziehe ich meinen Hut, meinen Kochhut vor dir, weil ich bin da ein bisschen faul. Ich gehe nicht so gern irgendwie neue Wege und beim Kochen. Deshalb, von mir wirst du immer nur meine All-Time-Käsespätzle bekommen. Das sind aber halt auch nun mal die besten der Welt. Ich habe mich darauf fokussiert, ich mache ein Gericht und das dafür unfassbar gut.
Ja, das ist auch schön, aber ist natürlich auch ein bisschen, so deswegen spielt auch Schalke in der zweiten Liga, weil man wegen solchen...
Ach ja, guck an, mit so einem Seitenhieb kommt er hier. Na gut, dann würde ich sagen, es war eh schon ein sehr fußballerisches Intro. Bleiben wir dem Ganzen noch treu und starten wir rein in unseren Fußballteil. Ich grüße dich von der Tabellenspitze der zweiten Liga. Vom sonnigsten Platz in der zweiten Bundesliga darf ich hier einläuten in diese Podcast-Folge, diesen Fußballteil in der Folge, und kann dir sagen, ich bin überglücklich. Ich habe am Freitagabend das Spiel geschaut, ich habe es mal wieder probiert, habe mal wieder Deutschland eine Chance gegeben und habe versucht, im ICE ein 90-Minuten-Fußballspiel zu streamen. Kann dir sagen, es hat mehr oder weniger gut funktioniert, aber dazu kommen wir vielleicht nochmal später. Wie gesagt, wollen wir erstmal chronologisch anfangen. Champions League ist zwar schon fast eine Woche her, nichtsdestotrotz muss es von uns besprochen werden. Brian, hast du ein Filetstück? Hast du irgendwo, wo wir gerade schon in der Welt
jetzt bin ich aber Kochen hier, sind? Jetzt fängst du an mit zweiter Liga und jetzt will ich dir noch nette Worte zum Schalker FC mitgeben. Aus FC Gelsenkirchen. Nee,
machen wir.
Und jetzt muss ich plötzlich ganz umdenken, also mit einem Wettbewerb, mit dem Schalke seit Jahren auch nichts mehr zu tun hat und auch in den nächsten Jahren nichts zu tun haben wird.
So. Sei doch nicht so.
Ein Filetstückchen. Also ich muss sagen, ein Filetstückchen ist natürlich dieses 4-1 von Eindhoven gegen Liverpool, und das Filetstückchen hierbei ist natürlich der Arm von Virgil van Dijk, der wie in der Schule einst nach oben schnellt, wenn man mal was Wichtiges beitragen will, und dann aber in dem Fall zur falschen Zeit am falschen Ort hochgeht und dazu führt, dass Liverpool eine weitere Schmach erleben muss. Das ist zwar wieder auch überholt, weil sie gegen West Ham gewinnen, aber 4-1 gegen den PSV aus Eindhoven, da musst du erstmal...
PSV.
Ja, so, du sagst es schön.
Ja, das musst du... Ja, wir sprechen in Holländisch. Nee, das ist wirklich tatsächlich eine Schmach gewesen für Liverpool, wie du es gerade eben schon sagst. Ich habe es mir auch wirklich aufgeschrieben. Platz 13, jetzt nach 5 Spielen. Würdest du sagen, sind sie überhaupt noch im engeren Favoritenkreis oder überhaupt im Favoritenkreis?
Ja, das ist doch alles komisch, ey. Das ist doch, ich habe auch irgendwie gedacht, Wirtz ist verletzt, jetzt hat er wieder am Sonntag gespielt. Also, verstehst du das?
Nee, also das ist...
Ich habe gedacht, bis März wird der ausfallen. Von wegen... Fake News.
Ja, also, nein, aber also, was hat das jetzt mit dem Favoritenkreis zu tun?
Nichts, ich hatte nur das noch, wollte ich noch sagen, aber ich natürlich, im Anbetracht der Dinge natürlich nicht mehr so. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, wenn sie das Ruder nicht mehr rumkriegen, auf keinen Fall. Und wenn sie vielleicht doch irgendwie das Ruder rumkriegen kann, vielleicht schon. So, Weisheit des Tages. Ich finde, also so grundsätzlich muss man ja allein schon von der Kadergröße, vom Kadermarktwert davon sprechen, dass Liverpool ein Spitzenteam ist und auch durchaus die Ambition haben kann, die Champions League zu holen, auch in dieser Saison, auch mit Vergleich letzter Saison. Aber gemessen der Leistungen und gemessen daran, dass das Team ja immer noch nicht zu sich gefunden haben scheint und auch irgendwie der Trainer jetzt schon mittlerweile in Diskussion steht, kann man mal davon sprechen, dass Liverpool in den letzten Wochen nicht mehr zum erweiterten Favoritenkreis gehört und auch durchaus andere Mannschaften da ihnen den Rang ablaufen. Und auch Barcelona zum Beispiel ist eine andere Nummer. Was Thema Favoritenkreis, wenn ich jetzt daran denke, wie wir davor geredet haben, so, das ist gar nicht mal so klar mehr. Das ist interessant.
Ja, das ist wirklich total spannend. Schön, dass du auch Barcelona ansprichst, weil eben jene wollte ich auch ansprechen in der Stelle. Das ist irgendwie doch interessant. Ich kann mich erinnern, dass wir letzte Saison auch irgendwann mal den Moment hatten, wo wir über die Champions-League-Reform gesprochen haben und dann überlegt haben, ob das jetzt funktioniert hätte oder ob es nicht funktioniert hat. Und dann haben wir uns auch die Tabelle mal zur Hand genommen, haben auch festgestellt, dass nicht zwingenderweise die Top-Mannschaften unter den ersten 8 Plätzen sind, wie man es eigentlich normalerweise erwarten würde. Das ist ja dieses Jahr jetzt eigentlich wieder relativ eng. Natürlich hast du Arsenal, du hast PSG, du hast Bayern, Inter, Real. Aber dann hast du doch auch Dortmund, Chelsea und Sporting Lissabon und dann erst in dieser Playoff-Stage also in diesem Playoff, quasi die Mannschaften, die noch durch die Playoffs durch müssen, erst da findest du dann City, Atletico Madrid, Liverpool, Barcelona, Neapel. Also das ist dann doch wirklich total spannend, wie sich das scheinbar doch verschieben, scheint zu verschieben. Aber, großes Aber, man muss natürlich auch sagen, der letztjährige Champions League-Sieger war auch in der Playoff-Stage. Mhm. Also PSG konnte sich auch nicht direkt für die K.O.-Phase qualifizieren.
Ja, man musste auch. Also ich finde auch, das ist einfach so ein bisschen das Problem an dieser Tabelle, ist einfach, sie geht zu lang. Also diese Playoffs, meiner Meinung nach, wäre es perfekt. Die Welt wäre perfekt in dieser Champions League, wenn praktisch nur die ersten 16 weiterkommen würden. Also die ersten 8 direkt und die weiteren 8 durch Playoffs. Das wäre, glaube ich, the way to go. Weil somit ja, also du siehst ja, die letzten 8 Plätze sind halt die Clubs, wo man auch ausgehen wird und kann, dass sie eben nicht weiterkommen. Und das ist halt schon sehr auffällig, sehr schade. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich es nochmal jetzt genauer anschaut, sind natürlich die Plätze 24 bis 9, das sind gerade mal 4 Punkte auseinander. Also da ist schon noch einiges drinne. Das ist schon sehr eng und das macht auch, ich finde, es ist schon ein Vorteil dieser, also ich finde, die Gruppenphase hat auf jeden Fall Attraktivität gewonnen. Das muss man festhalten, auch wenn ich jetzt in der zweiten Version dieser Reform muss. Das muss man schon sagen, oder?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin da voll bei dir. Also sie hat an Attraktivität gewonnen. Andererseits bin ich wirklich auch sehr, sehr anfällig für dieses Abnehmen an Spektakel. Also irgendwie so richtig. Klar verliert Bayern gegen Arsenal unter der Woche. Andererseits denke ich mir so, ja, aber eigentlich war es halt auch ein egales Spiel. Also,
boah, echt? Nee,
Bayern wird trotzdem weiterkommen. Und selbst wenn Arsenal verloren hätte, sie werden auch weiterkommen. So, weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, also dieser Reiz von diesen Topspielen hat schon so ein Stück weit bei mir nachgelassen. Also jetzt schon in der zweiten Champions-League-Saison.
Nee, sehe ich überhaupt nicht so, muss ich ehrlicherweise sagen. Zumal jetzt bei Bayern gegen Arsenal war es ja super interessant, weil der Erste von Platz 1 Bundesliga gegen Platz 1 Premier League um den Kampf, wer ist der Beste in Europa, gespielt hat. Erster Punkt, lass mich kurz. Zweiter Punkt, muss ich schon auch sagen, natürlich sind die Spiele nicht so krass an Relevanz, wie wir jetzt. Also ich würde sagen, jetzt Barcelona gegen Inter in der letzten Saison ist natürlich, das ist praktisch das, was wir wollen. Sollte eigentlich jedes Fußballspiel sein, so rein theoretisch. Ne? Das ist praktisch Peak-Unterhaltung. Und ich muss schon sagen, natürlich ist in der Champions League, wenn jetzt da, Real gegen Liverpool spielt oder was hatten wir noch für Chelsea gegen Barcelona, das ist ja auch ein Klassiker aus der Champions League. Natürlich ist die Relevanz nicht so da, aber ich finde schon, es ist attraktiv. Also es macht Spaß, das zu schauen, weil du guten Fußball sehen kannst. Und ich finde schon auch, dass aufgrund der Tabellensituation natürlich schon die Mannschaften natürlich einen gewissen Anreiz haben, sich einigermaßen anzustrengen, weil es schon nicht ganz so klar ist, ob man dann doch in die Playoffs oder nicht kommt. Also das finde ich schon so ganz klar. Es ist nicht perfekt, aber es ist schon gut. Besser als davor, muss ich sagen. Also ich finde im Vergleich zu der Vorrunde Champions League vor 2 Jahren, ist es auch attraktiver.
Ich stimme dir zu, es ist weniger langatmig.
Ja.
So würde ich sagen. Also es ist weniger langatmig, das stimmt absolut. Du hast auch einen absolut richtigen Punkt, dass Arsenal Bayern vor dem Hintergrund spannend war, dass erster England gegen erster Deutschland gespielt hat, da stimme ich dir auch zu. Sondern ich habe das einzig und allein jetzt auf die Bedeutung Champions League, für den Wettbewerb Champions League bezogen, dass es ja eigentlich egal war, vielleicht auch hart gesagt, aber jetzt nicht die Tragweite hat, wie normalerweise so ein Spiel hat, wenn sie aufeinandertreffen. Weil eigentlich würden sie ja genommen, das vergangene Champions League-Systems, würden sie ja eigentlich erst eine K.O.-Runde aufeinander laufen, im Normalfall.
Dementsprechend, ja, es ist. Aber ich muss
ich
sagen.
Bin da, aber wie gesagt, ich bin da auch sehr anfällig dafür, dass ich da schnell abstumpfe.
Ja, abstumpfen. Also ich finde, ich freue mich einfach mehr auf die Spiele, weil immer ein Highlight dabei ist. Also ich finde, das ist eben gerade im Vergleich zu den Vorrunden davor, war es immer so zäh, weil wir bis zum Achtelfinale kamen. War eigentlich total. Es waren ja 6 Spieltage, die total langweilig waren häufig. Also die einfach häufig kein Highlight geboten haben. Und da finde ich diese Reform schon sinnvoll. Plus eben der Faktor, dass man eben diese ganze Tabelle hat und einfach sieht, wer alles dabei ist, weil teilweise eben manche ihre Gruppen total unnötig waren. Aber wie auch immer, das ist auch ein bisschen Geschmackssache.
Da machen wir mal eine gesonderte Folge zu.
Wir machen
eine gesonderte letzter Satz, letzte Frage zu Liverpool. Du hast gerade schon gesagt, am Wochenende konnten sie gewinnen. Die 3 Pflichtspiele davor waren 3-0-Niederlage gegen City, 3-0-Niederlage gegen Nottingham und 4-1-Niederlage gegen PSV. Angenommen, sie hätten jetzt am Wochenende nicht gewonnen, hätten wir eine Trainerdiskussion?
Ja gut, die ist ja die ganze Zeit die Trainerdiskussion.
Aber wäre sie prominenter als jetzt?
Ja, natürlich wäre sie prominenter. Ich würde davon sogar ausgehen, dass es eines der ersten Endspiele von Arne Slot ist. Mhm. Also ganz ehrlich, das ist... ja, er hat ja jetzt tatsächlich Salah auf die Bank gesetzt und Wirtz spielen lassen, war ja auch erfolgreich, Wirtz auch sehr gut gespielt, ne? Also da sind wir uns ja alle einig, es ist Weltklasse, was der da abliefert teilweise, aber ja, das ist auf jeden Fall, ich frage mich halt, woran das liegt, also so, ob das dann doch irgendwie, keine Ahnung, die fehlende Mannschaftschemie ist. Oder Luis Diaz, der zum Beispiel 18 Torbeteiligungen hat im Vergleich zu den Neuzugängen, die nur 15 zusammen haben. Also das sind, ich weiß es nicht, das ist schon interessant. Aber ich glaube, die Trainerdiskussion ist heiß am Laufen. Und wenn, ich sag mal, bis zum Ende der Winterpause oder bis Ende des Jahres Liverpool nicht auf einem europäischen Platz steht, dann ist der weg. Egal, wie gut die
Champions League läuft. Spannend, wie, das ist auch mal wieder so ein klassischer Fußballmoment, wie unfassbar schnell sich so ein Bild und so eine Geschichte drehen kann. Also wie schnell der Spin funktioniert von Arne Slot hatte überhaupt gar keine Probleme, in die großen Fußstapfen von Jürgen Klopp zu treten, zu, oh, in der zweiten Saison läuft es jetzt schon ganz schön schlecht, also ganz schöner Stotterstart, trotz eben dieses extremen Star-Aufgebots, das sie da halt mitbringen. Arsenal Bayern haben wir gerade eben schon mal ganz, ganz kurz angerissen, wollen wir jetzt nochmal ein bisschen komplizieren. Jetzt natürlich Hannes nicht da als Bayern-Fan, den ich jetzt natürlich an dieser Stelle zuerst hätte zu Wort kommen lassen. Deshalb fange ich doch mal kurz an mit meiner Einordnung. Für mich war es eigentlich gibt es gar nicht so viel zu besprechen meinerseits, weil ich finde, Arsenal war einfach die bessere Mannschaft. Sie waren einfach besser drauf an dem Abend. Sie waren frischer, waren spritziger, torgefährlicher, hatten mehr vom Spiel, hatten das Spiel auch mehr in der Hand und haben halt auch einfach ihre Standardstärke ausgespielt, vor allem gegen die Standardschwäche der Bayern. Und dann hast du natürlich noch einen sehr, sehr unglücklichen Manu Neuer, der beim 3-1 halt einfach sehr schlecht aussieht. Ich finde es ein bisschen unfair, da so krass auf dem rumzuhacken, weil ich mir denke, Neuer hat schon immer risikoreich gespielt, der hat schon immer mitgespielt, der war schon immer kein Torwart, der auf der Linie klebt. Und das ist auch allen Verantwortlichen, glaube ich, bekannt, dass das ein gewisses Risiko birgt. Dieses Spiel ist, glaube ich, ihm auch bekannt. Und wenn es halt schief geht, dann sieht scheiße aus. Aber wenn es nicht schief geht, hat es ja in der ersten Halbzeit auch, dann ist halt gut. Dementsprechend würde ich da gar nicht mal so drauf rumhacken und das Ganze abbuchen unter Arsenal wäre einfach besser.
Ja, Arsenal war einfach besser. Arsenal ist auch, das ist das Interessante, weil ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, dass wir vor einigen Wochen, du auch nochmal gefragt hast, ist Arsenal jetzt reif für den Titel? Ist Arsenal reif für die großen Titel? Ne? Also sie haben ja unter Arteta den FA Cup gewonnen, aber sie haben nicht die Meisterschaft gewonnen. Übrigens sind die Meisterschaft seit 2004 nicht gewonnen. Champions League sowieso noch nicht. Also das ist wirklich krass. Bei Arsenal, sie haben nicht mal die Europa League gewonnen. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ich glaube nicht mal die Europa League haben sie gewonnen. Also es ist wirklich krass, diese europäischen Titel, beziehungsweise die großen Titel sind seit 2004 wirklich mau geblieben. Deswegen es ist wirklich gerade so, wie sagt man so schön, der Unverhinderbare ist Arsenal gerade. Und das ist interessant, ob sie das bleiben können. Sie haben mit Bayern wahrscheinlich die formstärkste Mannschaft besiegt, verdient besiegt, wie du schon gesagt hast, ne? Ihre Schwächen ausgenutzt, ihre Stärken gespielt. Ich meine, Kimmich hat ja gesagt, dass PSG der stärkere Gegner war, auch spielstärker, das mag sein, aber am Ende steht ja das Ergebnis und das Ergebnis ist nun mal halt 3-1, natürlich verbunden auch mit zwei individuellen Fehlern von Neuer und von Upamecano, aber das ist ja erwartbar, dass Upamecano in diesen wichtigen Spielen auch wieder patzt, das ist auch nichts Neues, auch wo man sich überlegen muss, okay, wie kann man das irgendwie doch dann einplanen und was ich sagen muss, nochmal, auch einfach mal dieses Tor von Bayern, das war schon nochmal... eine ganz besondere Klasse. Also, was Lennart Kahr da jetzt Woche für Woche irgendwie abspielt, das ist schon... Also, ich weiß nicht, da haben wahrscheinlich jetzt nicht viele mit gerechnet. Ich will jetzt gar nicht auf so einen Hype-Train aufspringen, aber das ist schon nochmal relativ außergewöhnlich für einen 17-Jährigen, der so mehr oder weniger in diese Mannschaft reingewürfelt wird.
Ja, das finde ich auch krass. Und ich hatte es am Wochenende auch mit einem Bayern-Fan drüber und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, hatte er jetzt einfach Glück, also Glück in Anführungszeichen qua der Musiala-Verletzung, also weil er ja wirklich dadurch erst so richtig reinrotiert ist in die Mannschaft? Oder glaubst du, der hätte zu dieser Form, zu dieser Stärke und auch zu der Rolle auch gefunden, wenn Musiala regulär fit gespielt hätte?
Ja, hätte Fahrradkette. Wäre Fahrradkette. Was weiß ich? Ich weiß nicht, so What-Ifs, das ist immer schwierig, finde ich. Stand jetzt würde ich sagen, natürlich hätte er seine Chance wahrscheinlich auch bekommen. Ich meine, der Typ wird ja auch im Training einfach auch sehr gut sein. Und hätte dann auch sicherlich seine Einsatzminuten gehabt, aber einfach vielleicht nicht in dem Ausmaß. Und somit bleibt ihm halt natürlich viel mehr Zeit für Einzelaktionen und für erfolgreiche Dribblings und dann auch irgendwie Torabschlüsse. Und ich habe auch das Gefühl, dass einfach seine Spielweise mit Olise's Spielweise da relativ gut funktioniert. Ist ja jetzt auch schon gegen Freiburg so gewesen, dass Olise und die sich gegenseitig die Bälle aufgelegt haben. Also ich glaube, da wächst schon tatsächlich was Neues zusammen. Und mit Musiala eben tatsächlich auch nochmal ein Spieler, der sehr ähnlich ist. Haben die Bayern auf jeden Fall diese Saison einige Asse im Ärmel, dass man eben davor überhaupt nicht gedacht hat. Das ist ja das Krasse. Also, dass man sie eben vor der Saison inklusive mir auch sie so ein bisschen runtergeredet hat und jetzt eben nicht diesen Weg der europäischen Mittelklassigkeit gegangen sind, sondern eben dann doch wieder dieses Top-Team, was sie eben schon lange waren, sind.
Ja, das ist ja wirklich, wie du gerade schon sagst, das Spannende eigentlich in dieser Saison, die Schere zwischen Erwartungen und Realität, die geht schon sehr weit auseinander. Und ja, Lennart Kahlen, ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen hier schon mal Lobeshymnen gesungen auf diesen Mann, aber wie der mit 17 da so funktioniert, so cool, so abgezockt, im absoluten Champions League Topspiel, Chapeau. Kann man eigentlich gar
Ja,
nicht viel mehr dazu sagen und
absolut.
kann ihm und dem FC Bayern eigentlich nur wünschen, dass er und auch der deutschen Nationalmannschaft, dass er an dem Niveau lang, lang, lang festhalten kann und auch fit bleibt, auf jeden Fall.
Absolut,
Über Bayern
absolut.
wollen wir über Bayern wollen wir an anderer Stelle nochmal sprechen. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum nächsten auf jeden Fall diskutierenswerten Spiel des Champions League Spieltags. Wir müssen über Leverkusen reden. Also an
Ja.
der Stelle, wo Dortmund 2 Wochen zuvor noch oder eine Woche zuvor noch 4-0 auf den Deckel bekommen hat, oder 4-1, 4-1, glaube ich, haben sie auf den Deckel bekommen und die absolut spielerischen Grenzen aufgezeigt bekommen hat, nimmt Leverkusen 3 Punkte mit aus Manchester.
Ja, absolut überraschend, sehe ich auch so. Ehrlich gesagt habe ich das Spiel auch nicht gesehen. Ich kann eben aus dem Grund auch nicht ganz so viel dazu sagen. Und klar, Manchester City mit natürlich einer B-Mannschaft, aber das muss man auch erstmal hinkriegen, wenn man sich die B-Mannschaft anschaut und wenn man sich die Marktwerte anschaut, ist auch der Marktwert der B-Mannschaft deutlich höher als der von Leverkusen. Und ich glaube, das, was Kasper Heumann da in den letzten Wochen auf die Beine gestellt hat, das ist auf jeden Fall sehenswert. Und man muss schon mit Leverkusen wieder rechnen. Das ist auf jeden Fall schön. Ich habe mich auch natürlich gefreut. Ich freue mich immer, wenn deutsche Vereine, englischen Vereinen zeigen, wie man Fußball spielt. Das war jetzt nur einmal 50% der Fall in diesem Spieltag so, aber trotzdem war es auf jeden Fall ein Sieg mit Ausrufezeichen.
Ja,
Oder?
auf jeden Fall.
Ja.
Ja, doch, nehme ich auf jeden Fall mit. Also ich habe mir eigentlich nur dazu aufgeschrieben, Leverkusen hat halt einfach eiskalt diese Fahrlässigkeit von City und von Pep Guardiola bestraft. So. Also sie halt einfach maßlos zu unterschätzen. Und würde ich mal sagen, ist auch nichts Neues bei Pep Guardiola, dass der sich in dem ein oder anderen Spiel auch einfach mal knallhart vercoacht. Kennen wir ja eigentlich schon allzu gut. Dementsprechend können wir an der Stelle
Klassiker.
nichts weiteres sagen als sehr, sehr stark von Leverkusen. Auch mit, ach, müssen wir nachher auch noch drüber reden im Topspiel. Deshalb reden wir auch gar nicht mehr über die weiter, sondern kommen jetzt endlich mal zum SC Freiburg. Die haben ja
Jetzt.
auch gespielt.
Ja, also jetzt haben wir die Champions League so ein bisschen. Ich komme jetzt gerade wieder in meinen Gemütszustand vom Wochenende zurück, weil es ist schon so, dass diese Spiele wirklich sehr weit zurückliegen und ich dann teilweise auch natürlich. Teilweise dann darüber nachgedacht habe, vor allem vergangene Woche, aber jetzt gerade eben aktueller Bezug, die Bundesliga mich schon auch sehr beeindruckt hat, dieses Wochenende. Wir haben einiges zu besprechen, was Trainer angeht und damit, wir können tatsächlich mit Mainz anfangen.
Du bist mir einen Schnuff zu schnell. Ich wollte über SC Freiburg in der Europa League sprechen.
Kollege,
Ne,
du
weißt du warum?
packst die alten Kamellen hier aus, Wahnsinn.
Ja, es
Ich
sind
habe
nicht die
das
alten
Spiel nicht
Kamellen,
gesehen.
sondern
Das
es
hat mich
ist.
wirklich, lass da nicht drüber reden. Lass nicht über Freiburg in der Europa League reden. Das war ein 0-0-Spiel. Es war ein Spiel der schlimmsten Sorte, weil Freiburg nichts gemacht hat. Und Viktoria Pelsen ein Bazille ist, ein ekliger Gegner. Ich habe die erste Halbzeit geschaut, musste dann nach ausmachen aus Langeweile.
Also Brian, dann übernehme ich das hier an der Stelle. Also ich wollte auch gar nicht mehr so wirklich über das Spielerische von Freiburg reden, sondern ich wollte einfach nur mal andeuten, dass ich ihnen irgendwie von Beginn an der Saison eine relativ optimistische, gute Rolle zugesprochen habe in der Euroleague. Und ich habe das Gefühl, so wie ich vorsichtig optimistisch bin und den Erfolg von Schalke in der zweiten Liga mit sehr viel Vorsicht genieße, so geht's dir mit Freiburg in der Euroleague. Weil, also die Zahlen sind überragend. 4. Platz,
Ja, ja.
11 Punkte, ein Punkt hinterm ersten, zweiten und dritten, das ist schon wirklich stark. Und da kann man auch
Nein,
sagen, Viktoria Pilsen ist ja auch einer der besseren Gegner
ja.
in dieser Europa League. Und wenn du dir diese Mannschaften anschaust, die da sonst eigentlich so spielen, also wir sprechen von von AS Rom, wir sprechen von Lille, wir sprechen von Fenerbahce, wir sprechen vom FC Basel. Das sind jetzt nicht ganz so blinde Mannschaften, ne? Deshalb, ich wollte einfach nur nochmal sagen, Freiburg bleibt einfach absolut auf diesem Erfolgstrain unterwegs in der Euroleague.
Nee, absolut. Also dieses ungeschlagen dominierende Platz 4 ist super, aber dieses Spiel war einfach jetzt nicht besonders ansehnlich, zumal eben Pilsen einfach auch ein schwieriger Gegner ist, da gebe ich dir recht. Ich freue mich auch sehr, ich bin da wirklich auch total happy, dass du da so eine optimistische Sichtweise hast. Ich muss ehrlich sagen, nach den vergangenen zwei Euroleague-Saisons bin ich da natürlich so, ich freue mich sehr, dass sie das spielen, sie spielen es auch gut, aber ich kenne halt meinen SC, alles was mit K.O.-Spielen zu tun hat, da sind sie einfach dann auf Dauer einfach nicht so bissig und so erfolgreich, dass ich da ihnen mehr einfach zutraue. Und auch wenn wir das Spiel gestern jetzt gut gespielt haben, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Freiburg, das ist keine, also da fehlt es teilweise so ein bisschen, gerade was den Weg nach vorne hält. Das ist ein bisschen bräsig, ist ein bisschen langweilig, der Offensivdrang von Freiburg. Deswegen wird es sehr schwierig in der Euroleague. Nichtsdestotrotz lasse ich mich gerne überraschen und freue mich, wenn wir eine schöne, erfolgreiche Saison haben. Und ich finde, wir haben sie natürlich schon. Wir haben natürlich schon sehr gute Spiele gehabt. Tolles Spiel gegen Basel gehabt, tolles Spiel gegen Bologna. Das finde ich, war eigentlich das Spiel, wo man sagen muss, das war der härteste Gegner, einfach von der Qualität her, den wir eigentlich wirklich sehr gut bespielt haben. Und dementsprechend können wir da absolut stolz sein, auch einfach, weil wir mit der Breite des Kaders, glaube ich, gerade ganz gut zurechtkommen und da einige Spieler auch wieder dann zurückkommen.
Jetzt genieß doch einfach meinen Lobgesang auf den SC Freiburg.
Ich genieße es auch.
Ich sehe da einen Durchmarsch, wie ihn einst Eintracht Frankfurt durch Europa hingelegt hat. Unschöne Sachen, worüber wir auch noch kurz sprechen wollen.
Da müssen wir tatsächlich kurz drüber reden.
Da kommen wir
leider
nicht, weiß,
da kommen wir nicht dran vorbei. Weiß, ja.
Du willst nicht über die alten Kamellen reden, du willst über Bundesliga sprechen. Ich weiß, aber der VfB Stuttgart hatte eine etwas. Bitte?
Nee, das ist jetzt in dem Fall, ich finde, das ist mir noch im Kopf geblieben, weil das einfach über das Wochenende weg noch präsent war, das Thema.
Ja, also der VfB Stuttgart hatte eine etwas ungemütliche Auswärtsreise zu den Go Ahead Eagles Deventer.
Das ist auch ein Name, Deventer,
oder was ist das eigentlich? Was soll das eigentlich?
Also ein Name aus World of Warcraft gefühlt, ne?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Hintergründe, komm, du darfst sie erläutern. Was sind die Hintergründe? Warum war es ein unangenehmes Auswärtsspiel?
Naja, das Problem ist ja, also es ist eigentlich wieder das vorgefallen, was wir schon bei Freiburg und auch bei Bayern in Frankreich erlebt haben. Erstmal Polizeigewalt gegen Fans, Einschüchterungsversuche und Brutalität. Und auf dem Platz, muss man sagen, ist natürlich auch was vorgefallen, was ich auch seit langem nicht mehr so in der Art gesehen habe. Das war auf der Dominik-Kor-Skala von Unsportlichkeit war das dann doch eins drüber. Und zwar wurde sich über die Nase von Angelo Stiller lustig gemacht. Und wie wir alle wissen, ist das nicht das Produkt von ihm selber, sondern er kann dafür nichts, dass er da eine Hasenscharte, so nennt man das. Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich per Geburt oder so, aber das ist natürlich sehr unterstes Niveau, also wirklich ganz, ganz unterstes Niveau. Ekelhaft, ja, was soll man dazu sagen? Keine Ahnung, es war schon traurig.
Ja, das ist einfach nur, also das, was, abgesehen jetzt mal, also jetzt nicht von der Polizeigewalt gesprochen, sondern das, was da wirklich auf dem Sport, auf dem Platz passiert ist, das war ja auch so widerlich, wirklich. Also das hat einfach nichts verloren im Fußball, wie du sagst. Das hat man schon so lange nicht mehr gesehen, dass wirklich so eine offensichtliche persönliche Beleidigung für alle sichtbar, also was da gesprochen wird unter Spielern, ich glaube, da gibt es schon ordentliches an Trash-Talk immer wieder, aber wirklich so für alle sichtbar eine persönliche Beleidigung ist ja auch, das ist ja auch unfassbar dumm.
Ja,
also,
ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ich finde es auch, also da muss ich auch wieder sagen, was für ein schlechter Schiedsrichter, klar, das muss er nicht unbedingt gesehen haben, aber dass der dann beiden gelb gibt, boah, das ist schon auch wieder eine schlechte Spielleitung in dem Fall.
Aber für was genau haben wir einen Videobeweis? Also der Videobeweis sollte doch auch sowas wahrnehmen.
Ja, in dem Fall ist der Videobeweis natürlich nicht sinnvoll, weil er nicht funktioniert. Also wir reden über eine Institution, die nicht funktioniert und ein Werkzeug, was nicht funktioniert. Das haben wir in der Bundesliga am Wochenende auch wieder gesehen. Was ich noch sagen möchte, eine Sache, die ich noch kurz erwähnen möchte, die ich besonders toll fand, ist da hinsichtlich der Polizeigewalt die Aussage von Alexander Werle. Und ich glaube, im Gegensatz jetzt zu Bayern und Freiburg ist es richtig wichtig, dass ein offizieller Vertreter des Vereins sich so klar positioniert hat. Weil wir haben jetzt mal die Situation, dass die UEFA von einer anderen Ebene unter Druck gesetzt werden könnte. Weil Alexander ja. Werle ist Präsident von VfB Stuttgart und hat sich, wie sonst selten ein Offizieller von einem Verein, finde ich, emotional, aber auch wirklich klar geäußert und gesagt, das geht so nicht, das ist, sind Leute, die da Geld dafür zahlen, dass sie da kommen und sich das Spiel anschauen und die werden da niedergeprügelt. Und ich muss es nur in aller Deutlichkeit sagen, das kann nicht sein. Also das macht mich richtig fuchsig, weil das ist vollkommen unangebracht, vollkommen unnötig und vor allem es ist irgendwie gerade gleichzeitig mit dieser Innenministerkonferenz eine Art und Weise, wie mit Fußballfans umgegangen wird, die ist richtig ekelhaft. So, da wird ein Generalverdacht hergestellt, der basiert irgendwie auf irgendwelchen Fanausschreitungen von Freitag gegen Napoli auch vor 2 Jahren gefühlt und ich sag, wie es ist. Es bedroht die gesamte Fankultur in ganz Europa auf eine desolate Art und Weise irgendwie zu reduziert zu werden. Also es ist ganz gefährlich.
Ja, ich fühle mich da auch irgendwie immer so persönlich angegriffen, wenn ich sowas sehe. Wenn ich so sehe, wie so Fans einfach nur aufgrund ihres Fan-Daseins einfach so zerprügelt werden. So.
Wie gesagt. Also,
die sind wirklich ausgestiegen aus ihrem Bus und haben direkt diesen Prügel in die Fresse bekommen. Also das macht mich auch, das bedrückt mich auch, wie du gerade schon gesagt hast, immer total, weil ich mir dann immer denke, ja, aber hey, das sind vielleicht Atzen wie du und ich oder wie ihr da draußen so, die halt einfach nur Fußballfans sind und so gedacht haben, Mensch, jetzt fahre ich hier mal zu einem Auswärtsspiel von meinem VfB Stuttgart und guck mir das an und du kommst an und wirst einfach direkt verprügelt oder dein Bus wird wieder nach Hause geschickt, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Also, wo sind wir denn?
Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein und wie gesagt, ich habe auch die persönliche Verbindung, weil ein sehr guter Freund von mir eben auch verletzt wurde von einem Polizisten. Das habe ich ja schon drüber gesprochen. Da auch nochmal liebe Grüße. Ich hoffe, die Verletzung ist auch ein bisschen besser geworden, aber es kann nicht sein und ich habe auch überlegt, also was kann man da machen? Also eigentlich konsequent wäre es eigentlich, alle deutschen Mannschaften aus den Wettbewerben abzuziehen.
Ja, oder erstmal, also ich glaube, das ist sehr
unheimlich. Nein, es ist also so, wenn man jetzt einfach mal das alles zu Ende denkt. Weißt du so?
Es ist natürlich Quatsch. Oder halt Fanboykotte halt eher erstmal. Das ist halt natürlich das erste Mittel der Wahl der Fans.
Absolut.
Das ist aber.
Wird halt, ach, aber ist halt auch nicht so viel. Also ich finde, was ich tatsächlich eine gelungene Protestnote wäre, wenn die deutschen Vereine auch vielleicht mit Solidarität von den anderen einen Spieltag lang praktisch streiken. Also das heißt, es finden keine Spiele statt mit deutschen Vereinen, mit deutscher Beteiligung und es gibt irgendwie oder eine Punkteteilung oder die Mannschaften spielen nicht gescheit gegeneinander. Also so eine Art wirkliche klare Protestnote. Also es ist auch utopisch wahrscheinlich, aber es muss irgendwie was passieren und ich finde auch, die UEFA verhält sich da wie der größte Arschlochverein. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Es kann doch nicht sein, dass in einer Saison so viel Scheiße passiert, da Leute verletzt werden, die irgendwie Fans sind. Also das ist, dass auch da, ich habe es schon mal gesagt, dass da keine politische Note auch dahinter steht. Ne, da wurde ja der selbst, also da muss doch auch mal irgendwie, was weiß ich, der, keine Ahnung, der Botschafter einbestellt werden. Das fuckt mich schon krass ab, Alter.
Ja, ich finde, es ist schon sehr auffällig, wenn immer wieder Fans im Ausland einfach drangsaliert werden und unter Polizeigewalt leiden müssen, dann ist das wirklich, wie du sagst, eigentlich irgendwann auch mal eine Sache der Politik zu sagen,
absolut. Moment
mal, das kann hier eigentlich nicht sein,
dass
im EU-Ausland unsere Fans oder auch im Nicht-EU-Ausland deutsche Fans, deutsche Staatsbürger friedlich zu Fußballspielen kommen und dann von euch da so drangsaliert werden.
Das nächste Mal schicken wir die deutsche Bundeswehr mit. Sorry, aber dann...
Andererseits wäre es natürlich auch... Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass Fans innerhalb unserer Grenzen der Bundesrepublik auch nicht immer sehr freundlich behandelt werden. Also wir können jetzt auch nicht den schwarzen Peter, den miese Peter nur der Polizei im Ausland zuschieben.
Aber die Systematik dahinter, die ist, finde ich, schon sehr bedrohend und sie lässt darauf schließen, wie in Zukunft mit Fans umgegangen wird. Das ist das, was mich halt so, es ist halt einfach das Szenario, dass halt grundsätzlich gesagt wird, Fans sind Übeltäter, sind die Täter und wir behandeln sie so wie Vieh beim Schlachtentrieb. Also ich bin da schon sehr emotional, jetzt auch gerade, wo ich wieder drüber nachdenke, gerade in Kombination mit Antje Stiller, das ist alles irgendwie so scheiße gelaufen und es fuckt mich schon krank ab und lass uns lieber über Trainerentlassung reden.
Ich wollte gerade sagen, auch gerade in Kombination mit dieser anstehenden Innenministerkonferenz ist das hinterlässt irgendwie alles einen super faden Beigeschmack irgendwie und man ist
richtig.
Ja, ist irgendwie einfach komisch. Ich würde auch sagen, wir kommen zu schöneren Dingen und beschäftigen uns mit den schönen Dingen im Fußball und das ist allem voran Kicktipp aktuell.
Ja, Kicktipp aktuell mal wieder. Ja, es ist jede Woche eine Freude. Ich muss sagen, diese Woche war vor allem deswegen eine Freude für mich, weil ich an meinem rechtmäßigen Platz stehe in unserer kleinen Kicktipp-Hierarchie. Ich bin 7 Plätze nach oben und stehe nun vor Hannes und vor dir. Ich möchte auch einfach sagen, verdient, weil ich glaube schon, dass ich dieses lange dafür gearbeitet habe, lange dafür gelitten habe und sehr viele Kommentare anhören musste und jetzt nun endlich von diesem Platz grüßen darf. Bin auch in die Top 20 damit gerutscht. Das freut mich auch sehr. Ich war auch lange Zeit übrigens Spieltagssieger. Das hat sich dann wirklich nur daran geändert, weil ich gegen Freiburg getippt habe. Das rächt sich natürlich direkt. Spieltagssieger ist Maxim. Das ist der letzte Tippende, der sich langsam ranrobbt an die oberen Plätze und an das spielende Mittelfeld. Liebe Grüße gehen raus. Ich glaube nach Hamburg in dem Fall. Mit 16 Punkten auch natürlich stark abgeschnitten. Und natürlich das obere Feld möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Was ist mit El Coppo los? Was ist mit El Coppo los? Nicht, was ist denn mit Carsten los? Was ist mit El Coppo los? Wir haben hier vor ein paar Wochen gesessen, haben El Coppo und Sheriff, das waren die beiden Oberen, das waren die beiden Könige, das waren die beiden Helden dieser Kicktipp-Runde. Gleicher Stand vor dem Ziel. Und plötzlich habe ich da heute oder gestern drauf geschaut, 182 zu 161, 20 Punkte Abstand. Was ist passiert?
Ja, El Coppo ist schwer abgeschmiert, muss man an der Stelle sagen. Sehr ganz schwer abgeschmiert und Sheriff ist da oben jetzt auf einmal wieder ganz allein. Also das sind 13 Punkte Abstand. Ich hoffe, dass da mal jemand schnellstmöglich, bitte schnellstmöglich interveniert. Brian, dich muss man absolut loben, du hast recht. Ich hab die ganze Wochenende draufgeschaut und dachte mir immer, Mensch, was ist denn mit dem Brian los, ey? Tipp des Tages, neue Rubrik, TDT, Tipp des Tages. Auf jeden Fall auch von dir stammen Bayern gegen Pauli 8-1.
Ja, das war irgendwie, ich wurde da ein bisschen, ja, ich würde sagen, fertig gemacht für den Tipp. Es wurden Ergebnisse geschaut, es wurde berechnet, es wurden Wahrscheinlichkeiten berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es ein 8-1 zustande kommt, mit Hilfe von einer nicht genannten KI. Und ich muss sagen, ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Ich finde, Bayern hätte durchaus 8-1 mal gewinnen können. Freiburg hätte zum Beispiel 8-1 gegen Mainz gewinnen können. Das wäre auch interessant geworden. Aber ja, ich hatte es irgendwie, kennst du das? Beim Tippen hat man manchmal so ein Gefühl. Ich hätte auch das Gefühl, dass Stuttgart gegen Hamburg 4-2 gewinnt, aber war halt nicht so.
Ja, das Gefühl, das täuscht dann doch manchmal. An dieser Stelle dann, wie jede Woche, den Hinweis: tippt fleißig weiter, bleibt dabei. Am 34. Spieltag wird abgerechnet und Brian, ich hoffe, dass der Platz an der Sonne hier in unserer dreierinternen Runde nicht lange wahren wird. Für ein 8-1 hat es nicht ganz gereicht, trotzdem wollen wir über den SC Freiburg sprechen. Und zwar 4-0 gegen Mainz. Und du, mein Lieber, du warst im Stadion. Ich bin unfassbar neidisch. Du bist richtig viel im Stadion dieses Jahr. War noch kein einziges Mal diese Saison im Stadion. Da bin ich wirklich neidisch.
Ja,
Warst
das
du gut?
ist, freut mich. Also es tut mir leid, dass du nicht häufiger ins Stadion gehen kannst, aber du warst ja auch im Karl-Liebknecht-Stadion, oder? Ein paar Mal.
Ja, ich meinte jetzt damit Schalke.
Du meinst mit deinem Verein, okay, verstehe. Ja, das
Ja.
ist natürlich, wenn man in Konstanz wohnt, ist es einfach doch dann nicht so weit weg. Es lohnt sich dann schon für ein, zwei Tage herzukommen und auch ein Spiel mitzunehmen. Und ich muss sagen, ich war ja tatsächlich mit unserem Spezialfreund Sheriff im Stadion, dem ich lange versprochen hatte, mit ihm zusammen ins Mooswaldstadion zu gehen, weil er eben auch noch nicht da im neuen Stadion war in Freiburg. Und wir beide waren, muss ich sagen, vor dem Spiel etwa so, die Stimmung war so, ja, das wird sowieso 0-0, 1-1. Wenn man sich die letzten Direktvergleiche angeschaut hat, waren über 70% der Spiele unentschieden. Es war eben nicht so. Und man muss eben sagen, Mainz ist in einer Verfassung, die beängstigend ist, die beängstigend nahe an einem Abstiegskandidaten ist. Und Mainz hat wirklich, ich habe lange nicht mehr so ein dominierendes Spiel von SC gesehen und lange auch nicht mehr generell so ein Spiel gesehen, wo also so die Kräfteverhältnisse so dermaßen unterschiedlich waren. Freiburg irgendwie mit 3 Expected Goals, Mainz eigentlich lange Zeit mit 0,0, ein Schuss aufs Tor. Wenn man sich einfach mal die Schusskarte anschaut, das ist schon, ja, einfach sagt einiges aus und man muss schon auch sagen, Mainz hat schon vor dem Platzverweis 2-0 hinten gelegen, aka 3-0 mit dem Abseitstor. Und es war eigentlich klar, dass das Spiel einfach verloren ist. Also es war wirklich relativ schnell klar, auch gerade nach dem ersten aberkannten Tor in den ersten 5 Minuten von Lukas Höhler. Ich hatte sofort das Gefühl, die werden direkt ein zweites Tor schießen. Das war krass. Also es war, ja.
Ja, allem voran auf jeden Fall Glückwunsch an dich. Sehr, sehr souveräner Heimsieg für dich in deinem SC. Bleibt so dran. Ich muss sagen, Mainz, du hast heute geschrieben, du möchtest über Mainz sprechen und da dachte ich mir, ja, okay, alles klar, guckst mal auf die Tabelle. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass diese, also natürlich, man hat immer wieder mitbekommen, okay, verloren und wieder verloren und wieder verloren. Und dann schaust du dich zur Tabelle in die 18. Ich dachte, ihr hättet geschworen, dass wir Teams haben in der Bundesliga, die noch schlechter dastehen. Also ich dachte eher an Heidenheim oder natürlich auch an Pauli, die mit ihrer ewigen Negativserie daherkommen. Aber, also dieser, ich sag mal, dieser Downfall, der war irgendwie so heimlich still und leise und kracht ganz schön auf, weil das ist ja wirklich ein absoluter Downfall und das ist ja eigentlich auch ein Stück weit unerklärbar, weil sie bis auf Johnny Burkhardt ja eigentlich keine tragenden Säulen verloren haben. Und gleichzeitigerweise, und da kommt das Spannende, sind sie ja unfassbar gut in der Conference League. Also da stehen sie ja
wirklich aber gut ich, da, ne? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, auch bei Freiburg, das sind teilweise Teams, die sind wirklich so scheiße. Also die kannst du einfach nicht ernst nehmen und gerade, also wenn du selbst in der Europa League da gegen Utrecht spielst, die einfach wirklich wie die letzte Zweitligist spielen, dann wird es in der Conference League nicht noch besser sein. Klar, die haben gegen Florenz gewonnen, okay, starke Leistung, aber das nehme ich nicht als Maßstab, sondern man nimmt als Maßstab die Bundesliga und da sind sie tatsächlich einfach auch schon seit letzter Saison ligaübergreifend bei, glaube ich, nur 2 Siegen in den letzten Spielen gewesen, in den letzten 20 Spielen oder so weiter. Es ist ganz interessant, wenn man die Bo-Henriksen-Tabelle nimmt, also seit dem Amtsantritt von Bo-Henriksen, Februar 24. Also wenn man die Tabelle nimmt von der Zeit, sind sie im Mittelfeld. Also eigentlich da, wo sie hingehören, würde ich jetzt mal so sagen, vom Kader her. Aber diese Saison funktioniert überhaupt nicht. 5 Platzverweise. Das heißt, also da stimmt auch irgendwie die Einstellung nicht mehr. Die, sag ich mal, die Motivation lässt sich nicht kanalisieren, sondern die bringen es irgendwie nicht auf den Platz. Auch das Einsteigen von Paul Nebel zeigt einfach, das war ja nicht mit Absicht. Das war ja nicht ein Koreskes Foul, sondern es war ja wirklich einfach ein bisschen übertrieben. Und auch eben diese Formstärke, die er letzte Saison hatte. Vielleicht haben sie ein bisschen letzte Saison überperformt. Aber insgesamt ist der Kader dann doch echt zu gut dafür und auch doch ganz da zusammengeblieben, dass sie da unten rumdümpeln. Aber man muss sagen, sorry für den langen Monolog hierbei, aber die haben gespielt wie wirklich ein Absteiger. Also das war Note 6 in allen Formen unterlegen. Und Freiburg ist keine Übermannschaft. Freiburg ist wirklich momentan eine durchschnittliche Bundesligamannschaft. Das ist auch vollkommen okay, ich bin voll fein, das zu sagen. Aber das ist keine Übermannschaft und die haben die aus dem Stadion geschossen und hätten weitaus höher gewinnen müssen. Also ein 6-7-0, da hätte sich Mainz nicht bestrafen müssen dürfen. Beschweren dürfen.
Aber also gut, jetzt an unserer Stelle hier eine Erklärung zu finden, ist immer schwierig. So, vor allem, wenn es eben so eklatant einen Unterschied gibt im Vergleich zu letztem Jahr. Worüber man eher sprechen kann, dafür braucht man nicht so viel Expertise, ist über die Zukunft. Thesen aufstellen. Würdest du sagen, sie sind so eine Rubrik wie Gladbach, bei denen es einfach scheiße lief und wenn scheiße läuft, dann läuft scheiße.
Gute Frage.
Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie sich fangen und wenn sie sich fangen, es zeigt Gladbach jetzt ja wirklich, dann sind sie eigentlich wirklich eine solide Mannschaft. Und also würdest du sagen, sie sind eher in der Rubrik oder glaubst du,
Sie
haben es verdammt schwer dieses Jahr, weil das ist ja eigentlich total spannend, weil Mainz ist ja, das beobachten wir ja jedes Jahr, dass es immer in Anführungszeichen, Überraschungsteam gibt in irgendeinem europäischen Wettbewerb, sei es Conference League, Europa League oder Champions League. Und das sind die FC Kölns, die Heidenheims, die Union Berlins, die Mainz, die wir da immer wieder sehen. Und die tun sich jedes Jahr unfassbar schwer dann in der Bundesliga. Also da muss man sich wirklich mittlerweile fragen, ist das überhaupt noch ein Segen? Also es ist mit Sicherheit ein Geldsegen. Aber ist es sportlich gesehen ein Segen, wenn man sich als vermeintlich kleiner Club, ohne irgendjemand zu nahe treten zu wollen, für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert?
Nein, das ist absolut interessant und richtig, dass du das ansprichst. Wir haben jetzt das Phänomen bei Heidenheim beobachtet, wir beobachten das Phänomen bei Mainz, auch bei Köln damals. Ich würde sagen, bei Union Berlin, die haben ja damals tatsächlich dann noch die Europa League geknackt. Also das war eher vielleicht sogar die Ausnahme. Aber du hast absolut recht. Die Frage ist, ob es, und das war ja schon bei der Einführung der Conference League so, sinnvoll ist, mittelklassige Vereine bis kleine Vereine, die dann halt doch mal in die Nähe der 7. Plätze kommen, diesen Wettbewerb noch spielen zu lassen, weil einfach diese Dreifachbelastung für solche Kader dann irgendwie zu viel ist. Ich würde sagen, in diesem Fall auch hier bringt es nichts, die Energie aus der Europa League scheinbar in die Bundesliga zu übertragen. Und ich sage dir, muss ich ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich dann auch nicht das Geld wert, die Conference League. Und natürlich ist es ein netter Wettbewerb, der eben auch, sag ich mal, Traditionsvereine ermöglicht, irgendwie noch international erfolgreich zu sein. Aber grundsätzlich ist er, glaube ich, dann doch eher der Sargnagel für so Vereine wie Mainz, die dann eben halt sehr krass beeinflusst sind von dieser Dreifachbelastung. Und eben, gerade eben im Unterschied zu Freiburg, weil einfach diese beiden Vereine ja schon oft sehr verglichen werden, die dann doch die Ressourcen haben, sich da einen breiteren Kader zu bauen, die irgendwie dann doch irgendwie ähnlich wie andere größere Vereine mittlerweile es schaffen, dann die Punkte zu holen, scheint Mainz einfach nicht in dieser Verfassung zu sein. Und wie gesagt, ich wiederhole mich auch, letzte Saison waren die gut, aber sie sind schon am Ende der Saison eigentlich schon relativ abgeschwächt gewesen und haben da schon eben die Schwierigkeiten aufgezeigt, die sie schon hatten. Sie haben mit Burkhardt eben einen sehr wichtigen Spieler verloren, Kapitän auch nebenbei. Und sie haben einfach nicht mehr diese Formstärke, sie schwingen, sie fliegen nicht mehr, sondern sie waren wahrscheinlich tatsächlich eine Mannschaft, die ein bisschen overperformed hat und auch über ihrem Niveau gespielt hat. Sie sind halt doch eher Mittelfeld. Und ich glaube, wenn du mal da die Scheiße am Fuß hast, hast du dann wirklich Scheiße am Fuß. Und ich glaube, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, so sehr mir auch Bo Henriksen als ein Bo, wie wir alle ihn kennen und lieben, sympathisch ist, glaube ich nicht weiter dran, dass er der richtige Mann an diesem Platz ist und wir in den nächsten Tagen den fünften Trainerwechsel erleben werden. Beziehungsweise die fünften Trainerentlassung, Entschuldigung.
Ja, eigentlich ein sehr, sehr schöner Übergang, den ich nur komplettieren kann. Ich hoffe und glaube, dass sie es irgendwie noch schaffen, in die Spur zurückzukommen und die Klasse zu halten, weil eigentlich, und damit schließe ich mich an deinen Übergang an, eigentlich gibt es genug Mannschaften, die auch wirklich schlecht sind dieses Jahr und wirklich keinen guten Fußball spielen und die wirklich daran knapsen zu haben, daran knapsen müssen, den Klassenerhalt zu erreichen. Und eine dieser Mannschaften ist eben unter anderem der FC Augsburg, über den wir an dieser Stelle sprechen müssen.
Die Wagner-Festspiele!
Im Hause Brian wurde heute schon ein Volkstrauertag ausgerufen, denn die Bundesliga verliert an Kultigkeit. Sandro Wagner, der ewige Sandro, verlässt die Bühne der ersten Bundesliga. Ja, es gab die nächste Trainerentlassung, wie du gerade schon gesagt hast. Was macht das mit dir?
Was macht das mit mir? Also, wie ich habe ja schon am Anfang erwähnt, ich muss sagen, ich freue mich eben, wenn diese Trainerentlassungen an einem Montag passieren, weil wir direkt drüber reden können. Das ist einfach, wir müssen uns gar nicht die Themen raussuchen, sie flattern uns zu. Das ist der schöne Aspekt, aber es geht ja um Menschen hier und es geht ja auch darum, dass irgendwie, grundsätzlich möchte ich jetzt mal eingangs erwähnen. So. Es ist ja eigentlich ein neues Projekt gewesen. Sandro Wagner hat die Chance bekommen, da irgendwie, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum hinweg irgendwas zu gestalten und das Projekt wurde nach 12 Spieltagen beendet. Das ist erstmal schade und es ist erstmal auch irgendwie gar nicht so mutig, wie sich der Augsburger FC am Anfang der Saison gegeben hat. Das finde ich grundsätzlich schon mal schade. Zweitens muss ich sagen, die Idee bei der Verpflichtung von Sandro Wagner war ja nicht nur sportlicher Erfolg, sondern es war ja auch, ging auch darum, aus diesem grauen Verein so ein bisschen Farbe zu machen. Ne? Und ich finde, und da bin ich nach wie vor der Meinung, ist es absolut geglückt, weil ich glaube, es wurde extraordinär über Augsburg geredet, diese Saison, mehr als sonst. Und das lag schon auch zu großen Teilen an Sandro Wagner, der auch nicht gespart hat an tollen Sprüchen und an Hochnäsigkeit. Und das fällt ihm natürlich jetzt auf die Füße. Aber das muss ich sagen, hat mir schon sehr gut gefallen. Und du kennst mich ja, ich bin ja auch jemand, der gerne auch abseits des Platzes so ein bisschen das Geschehen verfolgt und auch gerne gut unterhalten ist, was diese Pressekonferenzen, was die Aussagen angeht. Und da hat natürlich der Mann schon gekocht, muss man sagen. Aber sportlich, muss man sagen, hat er gar nicht funktioniert, hat eben auch aus einem eigentlich, ich sag mal so, jetzt keinem Abstiegskader sehr, sehr wenig rausgeholt. 3 Siege, 8 Niederlagen, 27 Gegentore sprechen da für sich. Schlechteste Abwehr der Liga mit Heidenheim und auch einfach dann auch im DFB-Pokal rausgeflogen. Also irgendwie wirklich katastrophal. Ich glaube, dass Sandro Wagner irgendwo auch an sich selber, glaube ich, gescheitert ist, weil er in seiner ganzen Karriere hinweg nie den realistischen Blick, glaube ich, wagen kann. Also ich weiß nicht, ob er an Selbstüberschätzung leidet, aber er hat natürlich immer eine gewisse Überhöhung mit dabei und das könnte schon einfach sein, dass es immer der Klotz am Bein ist und auch vielleicht dazu führt, dass jetzt eine Mannschaft wie Augsburg mit gestandenen Bundesligaspielern ihn vielleicht dann doch nicht so ganz ernst nehmen kann. Das, glaube ich, so ist so ein bisschen das Problem. Aber was denkst du denn? Was macht das mit dir?
Du meinst, er ist an seiner eigenen Kultigkeit irgendwie zerschellt.
Ich würde in Frage stellen, dass er Kult ist. Ich würde in Frage stellen.
Die Kultigkeit.
Pseudohaft, ja.
Ich glaube, also also zwanghaft die Kultigkeit irgendwie, so würde ich Sven dann unterstreichen. Ja, Sandro Wagner. Also wie du, ich stimme dir eigentlich in allem vollkommen zu. Ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich glaube, das war auch so ein kleiner PR-Stunt vom FC Augsburg zu sagen, Wir holen jetzt den Mann hierher, wir wollen aus der grauen Maus was Besonderes machen. Wie du auch sagst, auch stimme ich dir auch voll und ganz zu, es ist dir auch ein Stück weit mehr gelungen, weil immer wenn, also man hat mit einem anderen Auge auf die Tabelle geschaut, man hat mit einem anderen Auge auf den Spieltag geschaut, wenn man gesehen hat, früher hat man geschaut, Augsburg spielt gegen Wolfsburg, und dann dachte man sich, Gott im Himmel, das schaut sich niemand an. Heute denkst du, Sandro Wagner spielt gegen Wolfsburg. So, oder hat man sich gedacht so. Es war halt, es
das ist
so
schon einen krass.
Twist. Es hatte so einen Twist mit drin, so. Dementsprechend ist das geglückt, nichtsdestotrotz, und das ist auch gut so, am Ende des Tages schlägt immer noch im modernen Fußballgeschäft, Gott sei Dank, die sportlichen Aspekte, die Kommunikationsaspekte. Und das ist auch eine gute Sache und ist auch richtig so. Zur Personalie Wagner an sich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, er hat sich verzockt. Also er hat halt zu schnell diesen Schritt raus aus dem Dasein als Co-Trainers gewagt in das Licht eines Cheftrainers. Weil ich glaube, gut, mein Sample besteht jetzt genau aus eins, so, es kann viel erfolgreicher laufen, wenn das Organische funktioniert. Und das eine Sample, das ich habe, ist Hansi Flick. Der ist organisch rausgewachsen aus dieser Rolle Co-Trainer und Cheftrainer. Ebenso Jogi Löw, also Sample von zwei. Der ist auch organisch rausgewachsen aus der Rolle. Und dann kann das viel besser funktionieren. Es war vielleicht zu schnell, zu früh. Vielleicht hätte er nochmal die Weltmeisterschaft mitnehmen sollen mit dem DFB, unter Julian Nagelsmann. Das wäre vielleicht eine gute Sache gewesen. Andererseits, weißt du, wenn es funktioniert hätte, dann würden wir hier sitzen und würden was ganz anderes erzählen. Also es hätte auch klappen können. Es war halt ein riskanter Stunt, muss man einfach sagen.
Also ich würde mal die gewagte These in den Raum rufen, dass seit Markus Weinzierl Sandro Wagner der erfolgreichste Augsburg-Trainer ist. Weil Sandro Wagner hat eben das geschafft, nicht am Punkteschnitt, nein, darum geht es gar nicht, sondern er hat das geschafft, womit Augsburg seit Jahren kämpft, mit Bedeutungslosigkeit. Das ist gar nicht hoch genug zu loben. Also wenn wir wirklich davon reden, und ich habe das Gefühl, dass Augsburg sowieso nichts anderes will als Bedeutung, das ist vielleicht auch der große Fehler, dass irgendwie sie mehr reininterpretieren wollen in diesen Verein, als möglich ist, als er selber ist. Aber er hat es geschafft, dass sie von der grauen Maus zur Wagner-Maus wurden. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch jetzt sportlich betrachtet, natürlich stehen sie nicht gut da. Natürlich haben sie in den letzten 5 Spielen 4 verloren. Aber sie sind nicht Tabellenletzter. Sie haben 3 Spiele gewonnen. So. Sie haben 10 Punkte. Das ist 5 Punkte Abstand auf Platz 10. Das ist alles nicht katastrophal. Und ich möchte daran erinnern, dass sie mit Jens Torup 12. und 13. wurden und solide gespielt haben. Und da.
Jens Torup. Ja.
Jens, unser Jenser.
Ich schließe mich dir da auch ein bisschen an. So. Ich fand den Zeitpunkt da doch auch eher etwas überraschend. Klar, lief es bei Augsburg nicht so wirklich, aber eigentlich, ich dachte so, das eigentliche Endspiel war gegen den HSV und das hat er halt gewonnen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eigentlich hätten die Verantwortlichen ihn schon gern gegen den HSV rausgeschmissen. Und also, ich glaube, so auf der Führungsebene hätte man eher lieber gern gesehen, dass sie gegen den HSV verlieren, damit sie ihn rausschmeißen können. Er hat das Spiel gewonnen, also ist das immer so kommunikativ ein bisschen schwierig, dann eine Personalentscheidung zu begründen in der Hinsicht. Dementsprechend kam es das 3-0 gegen Hoffenheim eher so. Also ich fand es eher überraschend, dass man eigentlich, weil Sieg und dann Niederlage und dann direkt rausschmeißen, ist schon rough, vor allem gegen ein Hoffenheim, das unfassbar gut aufgelegt ist. Also,
ja, das ist zeigt wieder auch.
Da kann man auch mal verlieren.
Ja, eben. Also ich würde auch gerade sagen, gegen Hoffenheim kann man durchaus in dieser Saison verlieren, zumal die nächsten Spiele Leverkusen und Frankfurt sind. Das wird auch für den neuen Trainer nicht leicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist einfach total, also da muss ich sagen, da belügst du dich als Verantwortlicher auch selber. Also ich verstehe immer nicht, dass da mit großem Hi-O-Pi immer so Trainer geholt werden, die dann nach der Hälfte der Hinrunde entlassen werden. Und vor allem entlassen werden, natürlich, weil es nicht gut läuft. Aber dann muss man doch einfach auch mal sagen, okay, den haben wir geholt, wir glauben in den. Und dann kann man meinetwegen sagen, nach der Hinrunde, im Winter sieht es immer noch scheiße aus. Und dann schauen wir uns mal um, wer ist denn so gerade auf dem Markt. Aber dann so in so einer Verfassung das Zeug dann hinzuwerfen, muss ich sagen, also wirklich so wenig Eier wie Augsburg hat keine Mannschaft hier. Und ja, also das ist wirklich ein bisschen traurig.
Ja, wir haben, also in jeder Trainerdebatte, die wir hier geführt haben, ist es ja immer das Gleiche. So, dir wird einfach keine Zeit mehr gegeben. Das gibt's halt einfach nicht mehr. Und das ist schon, oder es gibt's halt nur noch sehr selten. Und das ist irgendwie auch ein Stück weit ein bisschen schade, weil vielleicht, wie du sagst, vielleicht hat irgendwie jetzt noch in den nächsten Wochen Sandro Wagner zusammen mit Augsburg das Ruder rumreißen können. So, wir werden es nie erfahren. Fußball ist schnelllebig. Das wusste auch Sandro Wagner, als er den Job angetreten hat. Es wird jetzt spannend auf jeden Fall, was aus ihm wird, was sein nächster Job sein wird. Weil das wird jetzt wirklich sehr spannend irgendwie zu sehen, wie diese Reise Sandro Wagner als Cheftrainer weitergeht. Das werden ja. wir gespannt verfolgen.
Aber ich kann mir,
und machen wir auch.
Also ich hoffe insgesamt natürlich jetzt nicht, dass er seine Karriere da irgendwie den Bach untergeht jetzt wegen der einen Situation. Ich hoffe, dass er nochmal seine Chance bekommt. Ich kann mir irgendwie so vorstellen gerade, dass man ein zweite Liga-Team anklopft und er dann irgendwie tatsächlich schafft, irgendwie die in die erste Liga zu bringen. Das wäre so ein bisschen meine Vorstellung von der Redemption Arc, aber ich kann es auch nicht sicher sagen irgendwie.
Zweite Liga ist ein wunderbares Stichwort. Ich weiß, wir hätten eigentlich noch viel zu besprechen. Wir wollten eigentlich über die fast strauchelnden Bayern gegen St. Pauli reden. Wir wollten eigentlich noch über das Topspiel reden, das diese Woche auch noch war mit Leverkusen gegen Dortmund. Aber wie jede Woche habe ich natürlich immer so ein bisschen den Blick auf die Zeit und wir orientieren uns auch diese Woche mal wieder an der 1-Stunden-Marke. Es ist unglaublich, wie man zu zweit ohne Quiz auch immer diese Stunde voll bekommt. Man denkt sich jedes Mal, ja, machen wir heute nicht so lang, aber irgendwie kommen wir dann doch jedes Mal auf die Stunde.
Eine Frage habe ich noch, das fällt mir gerade noch ein. Wer glaubst du denn, das machen wir eigentlich immer auch traditionell nach einer Trainerentlassung, wer glaubst du denn, wird der nächste Trainer von Augsburg, der nächste dauerhafte Trainer? Weil ich glaube, Manuel Baum, auch wieder legendär, wurde als Interimstrainer verpflichtet. Aber wenn glaubst du,
Max? Das Ding ist das, so Vereine wie Hoffenheim, wie Augsburg, wie Wolfsburg, die zaubern immer irgendwelche Trainer aus dem Hut, von denen wir noch nie gehört hatten. Ich glaube, genauso wird es eben dieses Mal wieder auch sein. Ich habe auch dort vorne nie von Jes Torup gehört.
Ich glaube irgendwie, also ich habe im Gefühl, Bo Svensson könnte es machen, ne, von dem haben wir auch nichts mehr gehört. Aber ich fände natürlich, mein klassischer Call ist ja immer Marco Rose. Deswegen lege ich mich fest auf Marco Rose.
Würde ich auch gerne wieder in der Bundesliga sehen, wenn ich ehrlich bin. Juti, Brian, dann wir rappen das Ganze hier ab, wie jede Woche, mit unserer Lieblingsrubrik Match of the Week. Und ich gehe davon aus, du hast immer noch keinen Bumper gebastelt. Dementsprechend fange ich direkt an und bringe in meinem Match of the Week noch mein Thema unter, das wir eigentlich auch noch besprechen wollten hier im Rahmen dieses Podcasts. Ich habe vorhin schon mal angeschnitten. Ich grüße von der Tabellenspitze. Der ewige FC Schalke 04 hat überragend gewonnen am Freitagabend im absoluten Topspiel. Erster gegen Zweiter gegen Paderborn zu Hause. War wirklich ein geiles Spiel, hat richtig Bock gemacht. Elversberg und Darmstadt haben sich gegenseitig die Punkte weggenommen, was auch überragend war mit einem Unentschieden. Und dementsprechend geht Schalke in den nächsten Spieltag als Tabellenführer und wird dort in Düsseldorf auf die Fortuna treffen. Und deshalb am Freitagabend 18.30 Uhr, das ist mein Topspiel. Ich glaube, so wie ich das in dem ein oder anderen Fanforum mitbekommen habe, werden die Schalke das wie heißt das Stadion von Düsseldorf? Merkur Glücksspiel Arena.
Ja, irgendein irrelevantes Stadion, was nicht voll wird.
Ja, werden sie auf jeden Fall ordentlich übernehmen. Schaut rein auf unserem Weg Richtung erste Liga. Brian, was ist dein Match of the Week?
Ich habe den DFB-Pokal dabei, der nächste Woche wieder stattfindet. Diese Woche, muss man sagen. Freiburg spielt gegen Morgen geht schon los, genau. Freiburg spielt gegen Darmstadt. Dortmund gegen Leverkusen, auch hier haben wir wieder den doppelten Effekt, nicht nur Dortmund-Frankfurt zweimal, sondern auch Dortmund-Leverkusen zweimal, das wird auch interessant, aber das ist nicht mein Spiel der Woche, sondern es ist Union Berlin gegen Bayern München zu Hause in Berlin, weil,
sehr gut,
ich call jetzt einfach mal, dass es eine Überraschung gibt. Irgendwie so dieses,
absolut.
Dieses Bundesligaspiel hat mich überzeugt, dass Union Berlin, das ist so ein nerviger Verein, so, die sind so eine Kratzbürste.
Ich gehe mit.
Also, und wir wissen, wir kennen unsere Bauern, die sind wirklich, was den DFB-Pokal angeht, die sind da, die haben eine richtige Allergie gegen diesen Pokal. Deswegen, ich call einfach.
Ich gehe mit, ich sag dir, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, ja.
Bayern ist gerade wie so ein angeschlagener Boxer, so ein bisschen so. Die haben sich gerade noch aus dem letzten Kampf herausgewunden gegen Pauli. Ich sag dir, 1-1, 90. Minute und dann 117. 2-1 Union und Bayern raus aus dem DFB-Pokal.
Hey, also es wäre natürlich auch Genugtuung für unseren unseren zweiten Pseudokult-Trainer Steffen Baumgart. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, dass du das auch so siehst. Ich bin mal gespannt, was Hannes dann nächste Woche dazu sagt. Vielleicht wird es auch ein 7-0. Also ganz ehrlich, die Bayern
so ein bisschen. Man muss an die Überraschung glauben.
Okay, wir glauben an die Überraschung. Wunderbar. Ja, mein Lieber, das war irgendwie jetzt eine sehr volle Folge, finde ich. Also es war so viel zu besprechen. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden können. Da gibt es meiner Meinung nach noch eben das Topspiel bei Leverkusen, Dortmund schon angesprochen. Man kann über die Frankfurter Eintracht reden, den Elfmeter, der gegeben wurde. es ist viel zu besprechen.
Ja, und ich fand, es war schon eine sehr volle Folge, dadurch, dass wir halt, noch europäische Spieltage hatten. Dementsprechend viel, hier, da ist Musik, da steckt viel Musik drin. So kann man es auch schön sagen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch von dir und bedanke mich bei dir, Brian. War wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Nächste Woche hoffentlich wieder zu dritt mit dem lieben Hannes.
Liebe zu dritt.
Ansonsten schicken wir euch jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Genießt die Woche, schaut Fußball und macht's gut.
Mach's gut, mein Lieber. Tschüss, ciao.
Brian, das ist mein Satz.
Wagner-Festspiele sind vorbei.
Tschüss, ciao, adieu.